HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Es vergeht kaum eine Woche, in der wir nicht über Geldautomatensprengungen berichten. Über 20 Male hat es in diesem Jahr bereits in Hessen geknallt. Die Täterinnen und Täter werden skrupelloser und bauen sich vermehrt Sprengsätze, mit denen sie Geldautomaten in die Luft jagen. Was kann die Politik dagegen tun? Wie kann das verhindert werden? Dazu hat der hessische Innenminister Peter Beuth im LKA Wiesbaden Pläne vorgestellt. Mit dabei war auch unser landespolitischer Korrespondent Timo Kurt und er hat mit meinem Kollegen Roman Janik die Ergebnisse zusammengefasst. Zunächst ging es um den Innenminister und was der eigentlich zu diesen vielen Sprengungen sagt.
Das kann so wirklich nicht weitergehen, das sieht auch Peter Beuth von der CDU so. Ständig fliegt irgendwo ein Geldautomat in die Luft. Erst am Wochenende hat es wieder in Bad Homburg geknallt. Dabei wurden nicht nur 150.000 Euro erbeutet, sondern es ist auch ein riesiger Sachschaden entstanden, wo Menschen hätten verletzt oder womöglich auch getötet werden können. Ja, und es ist ja kein Einzelfall. Deshalb sind Peter Beuth von der CDU und der Chef des Landeskriminalamts Andreas Röhrig auch nicht zufrieden. Sie wollen laut eigenen Aussagen im Schulterschluss mit den Sicherheitsbehörden und den Banken das Ganze in den Griff bekommen.
Das klingt gut, aber was plant der Innenminister ganz konkret, damit es eben weniger Sprengungen geben kann?
Zum einen soll die Prävention an bestimmten Standorten erhöht werden, für die das Risiko einer Sprengung als besonders hoch gilt, zum Beispiel Bankfilialen direkt an Autobahnen. Denn das ist der beliebteste Fluchtweg von diesen Banden, die ja oftmals aus dem Ausland, insbesondere aus den Niederlanden kommen. Ja, und dann will man verstärkt auf Maßnahmen wie Videoüberwachung setzen, Schließzeiten über Nacht der Bankfilialen und eben auch Fahrpatronen in den Automaten einsetzen. Denn solche Fahrpatronen sorgen dafür, dass das Geld bei einer Detonation eingefärbt oder verklebt wird. In einigen Ländern ist sowas schon verpflichtend in jedem Bankautomaten eingebaut, zum Beispiel in den Niederlanden. Ja, und seitdem gibt es dort so gut wie keine Automatensprengung mehr.
Und da drängt sich ja die Frage auf, warum verpflichtet man denn nicht auch hier in Deutschland die Banken, solche Fahrpatronen in die Geldautomaten einzusetzen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Genau die habe ich auch dem Innenminister gestellt. Und seine Antwort war, die Landesregierung, die setzt in allererster Linie auf Freiwilligkeit. Man will die Banken aber eben nicht dazu zwingen. Das könnte man als Landesregierung in Wiesbaden auch gar nicht, denn dafür bräuchte es eben auf Bundesebene ein Gesetz. Jetzt ist aber so, in einem Monat findet eine Innenministerkonferenz statt, bei der das Thema auch auf der Tagesordnung steht. Denn einige Amtskollegen von Beuth aus anderen Bundesländern, die wollen eben genau diese Verpflichtung für die Banken einführen. Und ich habe nochmal nachgefragt, dem will sich auch der hessische Innenminister ausdrücklich nicht in den Weg stellen. Es könnte also auch in Deutschland mittelfristig sowas kommen, aber wann, das weiß eben niemand.
Sagt Timo Kurt im Gespräch mit Roman Janik über Hessens Pläne gegen die vielen Sprengungen von Geldautomaten. Die sind jetzt im LKA Wiesbaden vorgestellt worden. Ja, und in Berlin ist es ums Geld gegangen. Bund und Länder haben sich zu einem Gipfeltreffen getroffen, um zu klären, wer wie viel zahlt, damit Geflüchtete ordentlich untergebracht und integriert werden können. Denn immer mehr Menschen fliehen aus den Kriegs- und Krisengebieten auf der Welt. Im letzten Jahr hat das Land Hessen rund 100.000 Menschen aufgenommen. Seit Januar kamen noch mehr dazu. Die Probleme in den Kommunen sind groß, denn Wohnraum ist knapp und von dem Flüchtlingsgipfel in Berlin erhoffen sich die Kommunen mehr Unterstützung. HR Hessen-Reporter Markus Nalloch-Bode stellt einen Landkreis vor, der die Menschen bisher improvisiert versorgen konnte, sich aber jetzt doch Sorgen um den Sommer macht.
Ein großes Zelt in Wetzlar, Leichtbauhallen in Haiger. Mit diesen beiden Notunterkünften hat der Lahn-Dill-Kreis bisher die Aufnahme der Geflüchteten gestemmt. Die Hallen in Haiger sollen jedoch im Juni weg. Das Zelt in Wetzlar wird schon seit vergangenem Montag abgebaut. Dabei sagte uns der Projektleiter des Kreises, Nikolas Hartmann.
Das war eine Notlösung, ja, weil wir keine andere Alternative dazu hatten. Aber ich würde sagen, in Zukunft muss man gucken, dass man andere Wege findet.
Langfristig sollen etwa 10 neue Unterkünfte gebaut werden. Der Kreis will so bis Anfang 2024 mindestens 1.000 freie Betten schaffen. Das Problem? Kurzfristig lässt sich das nicht realisieren. In Solms sind die Pläne für eine Unterkunft mit Platz für bis zu 200 Menschen am weitesten. Aber auch hier geht es frühestens im Herbst los. Dazu der Kreisbeigeordnete Stefan Aurand.
Wir werden alles daran setzen, um als Lahn-Dill-Kreis mit den Städten und Gemeinden die Obdachlosigkeit zu verhindern. Von daher ist es schon eine große Not. Aber ich bin auch froh und dankbar, wenn wir diese zwei Zeltdörfer irgendwann auch mal abgebaut haben.
Alle anderen Unterkünfte des Kreises sind zu 93% ausgelastet. Die Menschen, die zuvor in Wetzlar und Haiger gelebt haben, werden deshalb an die Kommunen weiterverteilt. Mit Folgen. In Leun und Braunfels zum Beispiel werden seit kurzem wieder Sporthallen und Gemeinschaftshäuser für Geflüchtete genutzt. Auch deshalb sagt Frank Indertal, der als Bürgermeister von Solms alle anderen Rathauschefs nach außen vertritt.
Also wenn ich das vergleiche, dann ist es so, als würde ich auf einem Fluss auf den Wasserfall zupaddeln. Aber alles Paddeln hilft halt nichts. Der Wasserfall kommt immer näher. Und so ist es eben, dass wir auf eine Situation zusteuern, dass wir die Menschen nicht mehr in unseren Unterkünften unterbringen können.
In diesem Jahr kommen schätzungsweise 2500 Geflüchtete im Lahn-Dill-Kreis an. Der Rathauschef von Solms wagt eine beängstigende Prognose. Schon im Juli oder August könnten die Kommunen im Lahn-Dill-Kreis nicht mehr garantieren, dass die Menschen am Ende ein Dach über dem Kopf haben. Das sieht auch Katja Gronau so. Sie ist Bürgermeisterin in Herborn.
Wir stehen hier als Kommunen mit dem Rücken an der Wand. Wir finden alle mittlerweile keine Wohnungen mehr. Klar, ich bin jetzt die Letzte in der Futterkette, das ist einfach so. Aber ich musste appellieren, bitte tut was und lasst die Kommunen, ja, ich sage es in Anführungszeichen, lasst die Kommunen nicht verhungern.
Ihr Appell ist an Bund und Land gerichtet. Die Kommunen wollen aber nicht nur mehr Geld, sondern auch bürokratische Hilfen. Sie fordern, Bauanträge für Geflüchtetenunterkünfte sollten priorisiert bearbeitet werden. Außerdem gäbe es die ein oder andere Bauvorschrift, die man in dieser Notlage außen vor lassen könnte. Zudem soll das Land die Menschen verzögert an die Kreise weiterverteilen.
Momentan gibt es 3000 freie Plätze in der Erstaufnahmeeinrichtung für das Land Hessen. Diese 3000 freien Plätze müssen nicht freistehen. Hier können eben auch Menschen länger verbleiben, denn sie sind dort besser aufgehoben als in den Mehrzweckhallen und Sporthallen in den Kommunen.
Markus Naloch-Bode aus dem Lahn-Dill-Kreis über die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten anlässlich des Flüchtlingsgipfels in Berlin. Ja, und noch etwas fehlt in Hessen: Kita-Plätze. Rund 37.000 Stück, darunter auch Krippenplätze, also für Kinder unter 3 Jahren. Die Mäusebande in Breuberg im Odenwaldkreis ist so eine Kinderkrippe. Momentan werden dort rund 70 Kinder betreut und die Warteliste wird immer länger. Das Problem: es gibt zu wenig Räume, in denen die Kinder betreut werden können. Lara Trezzino war in Breuberg.
Nimmst du das mit? Dann kannst du schon zur Tür gehen.
Es ist früh am Morgen. Zeit für die 2-jährige Ida aus Breuberg und ihre Mama Anne Stapp, sich auf den Weg in die Kinderkrippe zu machen. Dort verbringt Ida den Vormittag, seitdem sie 1 Jahr alt ist. Anne und ihr Partner sind auf die Betreuung angewiesen, konnten nur so wieder in den Berufsalltag einsteigen.
Ehrlich gesagt hätte ich keinen Plan B. Also ich wüsste nicht, wohin mit ihr, oder könnte nicht arbeiten, und das würden finanzielle Einbußen bedeuten.
Doch genau das könnte jetzt zur Realität werden. Denn die Kinderkrippe Mäusebande steht vor einer großen Herausforderung. Rund 116.000 Euro Fördergelder, durch die sie sich größtenteils finanzieren, fehlen, wurden vom hessischen Sozialministerium nicht ausgezahlt. Hintergrund ist folgender: Die Krippe, ein Verein mit Standort im südhessischen Breuberg, hatte ein Raumproblem. Kein Gebäude, in dem alle Kinder untergebracht werden konnten und deswegen auf verschiedene Standorte verteilt wurden. Die Bürgermeisterin Deidre Heckler wollte helfen, indem sie Container als Alternative aufstellen ließ. Aber auch die waren keine optimale Lösung, erzählt Anne Stapp.
Der Boden ist teilweise eingesunken an manchen Stellen und eng, kühl oder im Sommer auch viel zu heiß, viel zu warm, also total verschwitzt die Kinder, sehr dunkel. Und der Außenbereich war einfach nur ein Teergelände, also wo natürlich auch kleine Kinder sich auch mal aufschrammen. Nicht schön als Kinderkrippe.
Es musste also eine neue Lösung her. Die Stadt Breuberg kaufte ein altes Hotel auf, riss es ab und ließ einen Neubau hinsetzen, der Platz für die Kinder der Mäusebande bieten soll. Eigentlich sollte der schon vergangenes Jahr fertig sein, doch der Bau verschiebt sich durch Corona und den Ukraine-Krieg. Dann endlich ein neuer Lichtblick. Der Bürgermeister im benachbarten Mömmlingen im unterfränkischen Landkreis Miltenberg bietet leere Räume im ortsansässigen Kindergarten an. Der Ort liegt nur wenige Kilometer von Breuberg entfernt, ist aber in Bayern. Für die pädagogische Leiterin der Mäusebande Nadine Morila und ihr Team beginnt das Behördenchaos. Sie spricht mit dem Regierungspräsidium Hessen.
Die haben uns ja die Auskunft gegeben, dass erstmal nichts dagegen spricht, weil es ja hessische Kinder sind, die auch einen Platz brauchen.
Sich darauf verlassen, zogen zwei Gruppen mit rund 25 Kindern in die Räume ins bayerische Mömmlingen ein. Dann kam die schriftliche Rückmeldung des hessischen Sozialministeriums mit der Nachricht, sie zahlen die Fördergelder nicht, da die Mäusebande nun mit einer bayerischen Betriebserlaubnis arbeite. Auf Anfrage des HR teilte das Sozialministerium schriftlich mit, dass nun Bayern für die Kinderkrippe verantwortlich sei. Doch auch Bayern zahlt nicht, da die Kinder aus Hessen kommen und der Verein seinen Sitz auch in Hessen hat. Das sorgt für Unverständnis, auch bei der Bürgermeisterin der Stadt Preubeck, Deidra Heckler.
Es kann doch nicht sein, dass wir als Grenzkommune, dass wir dafür bestraft werden, dass wir wirklich Hilfe aus unserer Nachbarschaft erhalten haben und am Ende sollen unsere Preuberger Bürger dann die Zeche dafür tragen.
Das Thema geht jetzt in den Landtag. Die Mäusebande hofft, dass die Gelder doch noch ausgezahlt werden, um die beiden Gruppen im bayerischen Mömmling nicht schließen zu müssen.
Lara Trizino über Behördenchaos in Preuberg. Für eine Kita sind Fördergelder gestrichen worden. Modern, leise, umweltfreundlich. Die Wasserstoffzüge im Taunus waren als Prestigeprojekt geplant. Mit 27 Fahrzeugen sollte die größte Flotte der Welt entstehen. Seit dem Start im Dezember gibt es aber Ärger. Es sind deutlich weniger Züge geliefert als vereinbart und die funktionieren nicht immer zuverlässig. Als Ersatz werden Dieselzüge eingesetzt. Die Situation im Taunusnetz geht aber nicht nur den Fahrgästen auf die Nerven, sondern offenbar auch den Mitarbeitenden. Denn die kündigen reihenweise. Marie-Kathrin Fromm beobachtet das Projekt schon lange und ich habe sie vor der Sendung gefragt, was da los ist eigentlich bei dem Projekt und bei den ganzen Kündigungen.
In den letzten Wochen haben 12 Lokführer, die unzufrieden sind, gekündigt. Beim Unternehmen Staat, so heißt der Betreiber der Strecke im Taunus. Und Staat hat mir gesagt, dass das Hauptproblem die vielen verschiedenen Ersatzzüge sind. Im Taunus waren bisher 4 unterschiedliche Zugtypen im Einsatz in den letzten Wochen, weil es noch nicht genug Wasserstoffzüge gibt. Und die Lokführer müssen sich dann jedes Mal einarbeiten und mehrtägige Schulungen machen, um die Züge zu bedienen, neben ihren Schichten, die sie fahren. Und diese Doppelbelastung war einigen Mitarbeitern offenbar zu viel und sie haben sich einen anderen Arbeitgeber gesucht.
Und welche Auswirkungen hat das für die Fahrgäste?
Im Taunus fallen immer wieder kurzfristig Fahrten aus, vor allem auf der RB12 von Frankfurt Richtung Königstein und auch auf der RB11 nach Bad Soden. Dazu kommt das Problem, dass im Moment viele Fahrer krank werden. Alle Lokführer, die man hat, sind jetzt im Dienstplan eingeteilt und wenn sich von denen einer krank meldet, dann gibt's keinen mehr, der einspringen kann und die Fahrt fällt dann kurzfristig aus. Die Fahrgäste stehen dann am Bahnsteig und es kommt kein Zug, die müssen das Ganze dann ausbaden.
Marie, wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Was sagst du?
Der Betreiber Staat hat jetzt zumindest vorübergehend neue Lokführer gefunden. Die werden aktuell eingearbeitet und sollen nächste Woche mit ihrem Dienst beginnen. Aber das Grundproblem bleiben die Wasserstoffzüge vom Hersteller Alstom, die noch nicht da sind. Eigentlich war nämlich geplant, dass es 27 Züge sind, die auf 4 Linien fahren. Es sind bisher aber erst 11 Züge geliefert und die fahren auch nur auf einer Strecke, nämlich auf der RB15 von Frankfurt über Bad Homburg nach Brandoberndorf. Es dauert noch mindestens bis zum Sommer, bis alle 9 Züge verfügbar sind.
Sagt Marie-Kathrin Fromm. Sie beobachtet das Projekt der Wasserstoffzüge im Taunus und hat über die aktuellen Probleme berichtet. Und das war der Tag in Hessen zur Wochenmitte mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de.